Die kleine Propellermaschine holpert in Richtung Startbahn. Eine enge 180-Grad-Wende, ein kurzer Halt. Dann zieht der Pilot langsam den Steuerknüppel zu sich. Das Flugzeug rast los und wenige Sekunden später hebt die Cessna ab und schwebt schwerelos über den Mississippi-Delta von Louisiana. Pilot Lyle Panepinto deutet auf die Wasserfläche und schreit ins Mikrofon, das an seinem Kopfhörer festgemacht ist. Nur Wortfetzen dringen durch. Eine normale Unterhaltung ist wegen des enormen Lärms an Bord nicht möglich. Unter uns breitet sich eine gigantische Flusslandschaft aus. Deutlich ist der breite, braune Strom des Mississippi zu erkennen, der sich tausendfach verästelt in unzählige Nebenflüsschen. Dazwischen Sandbänke, Sumpf und Unmengen an grün bewachsenen Inseln. Die schnurgeraden Kanäle, hat Lyle Panepinto kurz vor Abflug erklärt, sind Renaturierungsprojekte, die den enormen Landverlust im Delta aufhalten sollen. Mit dem Finger deutet er auf eine Landkarte.
We have a couple of diversion projects. And you'll see them in the works.
Hier sind ein paar Wasserumleitungsprojekte zu sehen. Dieses Gebiet hier war vor vielen Jahren mal eine Zuckerrohrplantage. Durch Landabsenkung und Wirbelstürme hat sie sich vom Festland gelöst. Davon gibt es viele Beispiele in Louisiana. Hier unten sieht man noch eine.
Ohne Zweifel. Der stämmige Mann in hellbrauner Baseballkappe und passendem Polohemd hat Erfahrung. Seit über 40 Jahren fliegt Lyle Panepinto einmotorige Leichtflugzeuge. Seine Firma Southern Seaplanes bringt Hobbyangler hinaus zum Fischen oder Arbeiter zu ihrem Arbeitsplatz auf die Ölplattformen. Jeden Tag sieht er das Delta von oben. Seit 1973 haben wir wahrscheinlich so um die 30% des Marschlands verloren, erzählt der 67-Jährige stirnrunzelnd.
Since about 1973-74, you know, those so many years till today, probably lost 30% of the marsh that's out there.
Das riesige Sumpfgebiet an der Südküste der USA ist ein einzigartiges Ökosystem mit seltenen Fisch-, Amphibien- und Vogelarten. Doch sowohl das Marschland im Mississippi-Delta als auch New Orleans sind dem Untergang geweiht. Täglich versinken ganze Landstriche im Wasser. In den letzten 100 Jahren wurden 5000 Quadratkilometer vom Meer überspült. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen sorgen die Folgen des Klimawandels für steigende Meeresspiegel und immer heftigere Wirbelstürme. Zum anderen begünstigt der Bau von Deichen, das Land absackt. Der Bau von Kanälen für die Schifffahrt und die Auswirkungen der Öl- und Gasindustrie verschlimmern die Situation.
The Gulf of Mexico is ground zero for the impacts of climate change. Sea level rise is eating up our wetlands.
Im Golf von Mexiko spürt man den Klimawandel deutlich. Der Meeresspiegelanstieg frisst unsere Sumpfgebiete auf, sagt Cynthia Sathu. Die 65-Jährige setzt sich seit fast 30 Jahren für die Rettung der bedrohten Küstenlandschaft ein. Ihre blonden Haare flattern im Wind. Sie sitzt auf einer Kaimauer direkt am Mississippi in New Orleans. Schiffe, beladen mit Sand oder Getreide, gleiten vorbei. Der Süden Louisianas ist besonders betroffen, sagt die Direktorin der Umweltorganisation Healthy Gulf, weil die immer häufiger vorkommenden Hurricanes mit ihren Sturmfluten die Erosion beschleunigen.
We are losing wetlands at about the rate of a football field at least every day and a half.
Wir verlieren alle 1,5 Tage Sumpfland in der Größe eines Fußballfeldes. Was heute noch Sumpf ist, könnte nächste Woche schon offenes Wasser sein. Viele Gemeinden sind auf das Marschland angewiesen, als Schutz vor einer Sturmflut. Die Bewohner sind wirklich gefährdet und sogar gezwungen, umzuziehen.
Tatsächlich haben schon viele Menschen die Küsten von Louisiana verlassen. Viele mussten nach den verheerenden Schäden des Hurrikans Katrina im Jahr 2005 ihre Häuser zurücklassen und sind nie wieder zurückgekehrt. Auf der Isle de Jean Charles, einer Insel mitten im Delta, leben nur noch 4 indigene Familien. Die Mitglieder des Biloxi-Chitimaca-Choctaw-Stammes hatten seit 8 oder 9 Generationen auf der Insel gelebt. Auch vielen anderen Inselbewohnern steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Es klingt paradox, erklärt Cynthia Sathu, aber verantwortlich für den Landverlust sind häufig Schutzdeiche, weil sie den Sedimentnachschub verhindern.
The problem is that in the 1940s
Das Problem ist, dass die USA in den 40er Jahren angefangen haben, Deiche zu bauen, um die Ortschaften am Fluss zu schützen. Aber diese Deiche haben den natürlichen Fluss gestört und die Sedimentablagerung verhindert. Als das Land sich abgesenkt hat, war nichts da, um es zu ersetzen. Zusätzlich wurde damals die Öl- und Gasindustrie aufgebaut, mit Kanälen für die Schifffahrt und Pipelines. Durch diese Kanäle kommt Salzwasser in die Sümpfe und zerstört sie.
And those canals allowed saltwater to come into freshwater wetlands and start to degrade them.
Das Salzwasser lässt Bäume und Büsche absterben. Wurzeln, die sonst das Land zusammenhalten, fehlen. Dadurch ist das empfindliche Marschland der Erosion ausgesetzt und verschwindet. Gleichzeitig ist die Öl- und Gasindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig in Louisiana. Der Bundesstaat hat die höchste Dichte an Erdölraffinerien. Mit erheblichen Auswirkungen auf Mensch und Natur. All diese Faktoren, die steigenden Meeresspiegel, die Absenkung des Landes, die Erosion, die Stürme und die industrielle Verschmutzung, zerstören nicht nur seltene Pflanzen und Tierarten, sondern sie bedrohen auch die Menschen und ihre Traditionen, beklagt die Umweltschützerin.
The culture that so many people outside of Louisiana
Die Kultur, die so viele Leute mit Louisiana verbinden, ist gefährdet. Die Cajuns leben von den Bayous. Sie fangen Fisch, Shrimps, Krabben und Langusten. Ihre Kultur ist mit den Bayous verwoben. Die Frage ist jetzt für viele dieser Fischer, wie lange können sie noch überleben?
Well, that is very much at risk. The question for many of those fishermen is how long can they survive?
I'm going down in Louisiana. Baby, behind the sun.
Grün schillerndes Wasser, tief hängende Bäume, mit Unkraut überwucherte Uferböschungen. Die Bayous, so heißen die träge dahinfließenden Wasserwege in Louisiana, waren einst für die Cajuns, die ersten französischen Siedler, die einzigen Verkehrswege in den schwer zugänglichen Sumpflandschaften. Je weiter man von New Orleans Richtung Süden fährt, desto sumpfiger wird es und desto weniger Bäume wachsen. Ungepflegte Holzhäuser auf Stelzen ragen in den hellblauen Himmel. Am Ufer dümpeln vereinzelt abgewrackte Fischerboote. Kaum eine Menschenseele ist zu sehen. Eine Brücke führt hinüber zu Grand Isle, einer vorgelagerten Düneninsel mit langem Sandstrand. Entlang der Hauptstraße eine Reihe von frisch gestrichenen Pfahlbauten. Daneben eine schmucke Holzkirche, ein Schnellrestaurant mit dem Namen Starfish, eine Tankstelle und ein Supermarkt. Tim Bradbury und seine Frau Jocelyn fahren mit ihrem Golfmobil zum Einkaufen. Der 62-jährige Bauunternehmer mit dem wettergegerbten Gesicht kennt die Insel in- und auswendig. Er ist hier geboren und aufgewachsen.
Ich erinnere mich, dass Grand Isle früher viel größer war. Das Marschland und der Strand waren viel breiter. Die älteren Leute hier hatten Blumen und Bäume in ihren Gärten. Im Frühling hat man die Blumen immer gerochen. Die Bäume waren so dicht, dass es darunter richtig dunkel war.
Heute gibt es nur noch Gras und Sand und einen mit Dünengras bewachsenen Deich. In einigen Jahrzehnten dürfte die Insel verschwunden sein. Verschluckt vom Meer, befürchtet der korpulente Insulaner.
Ich erwarte nicht, dass die Insel dann noch hier ist. Ich glaube, es wird nicht mal 50 Jahre dauern.
Ich glaube nicht, es wird 50 Jahre dauern.
Deswegen lassen sich junge Leute hier nicht mehr nieder. Die älteren, alteingesessenen Inselbewohner allerdings können sich keinen anderen Wohnort vorstellen.
Oh no, I'd never leave here. Now that I'm getting to retirement age, I don't want to go nowhere. There's like Grand Isle, Louisiana, and then there's the rest of the world.
Ich werde niemals weggehen, nicht in meinem Alter. Für mich gibt's nur Grand Isle, Louisiana und erst danach den Rest der Welt. Im Hafen im Norden der Insel haben mehrere Krabbenkutter festgemacht. An Land stapeln sich die rostigen Reusen Meter hoch. Pelikane sitzen auf dicken Holzpfählen und lauern auf ihre Beute. Das sogenannte Shrimping, sprich die Garnelenfischerei, hat im Süden Louisianas große Tradition. Aber seit der Ölkatastrophe Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im Jahr 2010 befindet sich die Fischerei in der Krise. Auf einem der Krabbenkutter macht sich ein junger Mann an den Netzen zu schaffen. Es ist ein warmer Frühlingstag, der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Der Shrimpfang in Louisiana ist harte Arbeit, erzählt er.
It's been slow the last, three years, ever since the oil spill basically.
Das Geschäft stagniert seit 3 Jahren, eigentlich schon seit der Ölkatastrophe. Das letzte Jahr ging noch, weil Benzin und Diesel billig waren. Aber seit Biden das Amt übernommen hat, steigen die Treibstoffpreise wieder.
I don't know, since Biden took over a couple months now, fuel has been going up again.
Tim ist vietnamesisch-amerikanischer Herkunft und kommt aus einer Garnelenfischer-Dynastie. Sein Vater, sein Onkel und sein Bruder sind Fischer. Ein Viertel aller Garnelenfischer in dieser Region sind Vietnamesen. Sie sind in den 70er Jahren nach dem Fall von Saigon als Flüchtlinge in die USA gekommen. Der 38-Jährige arbeitet schon seit 20 Jahren als sogenannter Shrimper. Kein leichter Job, erzählt der junge Mann in schmutzigem T-Shirt, Shorts und Gummistiefeln.
We work basically almost 24/7. We go out.
Wir arbeiten eigentlich Tag und Nacht. Wir fahren raus und arbeiten dann, wenn die Shrimps rauskommen. Wenn wir hören, dass es Shrimps gibt, fahren wir in den Golf bis zur Mündung des Mississippi River. Das sind so 8 bis 10 Stunden Fahrt.
That's a good 8-10 hours drive.
Tims hellblaues Boot heißt Brothers, benannt nach ihm und seinem Bruder. Der habe jetzt allerdings den Job an den Nagel gehängt, erzählt Tim, zu mühsam und nicht lukrativ genug. Die Shrimp-Industrie im Südosten Louisianas steckt in der Krise. Dafür sind nicht zuletzt Umweltverschmutzung und Klimawandel verantwortlich. Shrimps verlieren ihren Lebensraum und sterben, vor allem in der sogenannten Todeszone im Golf von Mexiko. Diese Dead Zone liegt direkt vor der Mündung des Mississippi und ist ein riesiges, sauerstoffarmes und daher totes Gebiet. Verursacht durch Dünger und giftige Chemikalien, die der Fluss hier ins Meer geschwemmt hat.
As far as the dead zone you're talking about, I'm assuming this part of that is because of the fresh water and the other part is
Die Todeszone entsteht durch die Umweltverschmutzung und durch die Ölkatastrophe natürlich. Wir haben immer noch regelmäßig Ölklumpen im Netz. Deepwater Horizon hat große Auswirkungen auf uns. Es ist immer noch da, auch wenn die Leute nicht mehr darüber reden.
We can tell that there's still some oil material that's still left.
Trotz aller Widrigkeiten, kürzer werdenden Fangzeiten, fallenden Shrimp-Preisen und großer Konkurrenz aus Asien will Tim jedoch Fischer bleiben. Das ist sein Leben und etwas anderes kann er sich nicht vorstellen.
Be my own boss, work when I want to, stay home when I want to.
Ich bin mein eigener Boss. Ich muss niemandem gehorchen. Körperlich ist es hart, aber vielleicht nicht so hart wie andere Jobs. Es ist ganz okay.
It's okay, I guess.
Zurück zur Umweltexpertin Cynthia Sathu am Ufer des Mississippi River. Die Garnelen- und Austernfischer in der Region kämpfen ums Überleben, bestätigt sie. Wenn es so weitergeht, sterben sie aus. Dann müssen die Meeresfrüchte aus Asien importiert werden und die authentische kreolische oder Cajun-Küche von Louisiana kann nicht mehr auf einheimischen Fisch zurückgreifen.
Die Todeszone ist ein Riesenproblem. Die größte Herausforderung ist, dass sie nicht verursacht wird durch das, was hier passiert, sondern dass die Wurzel des Übels in der Landwirtschaft im Norden des Landes liegt. Und bislang gab es keine politischen Bestrebungen, diese Düngerverschmutzung zu reduzieren. Die Fischer sind von diesen Entwicklungen massiv betroffen, denn sie kalkulieren mit sehr kleinen Preisspannen.
And then the dead zone really affect you. They operate on very small profit margin.
Norlands, wie die Locals sagen, ist berühmt für ein besonderes Lebensgefühl. Nicht umsonst wird die 400.000 Einwohnermetropole auch The Big Easy genannt. Angelehnt an New Yorks Spitznamen The Big Apple, nur eben leichter, fröhlicher, ausgelassener. Im French Quarter mit seinen wunderschönen alten Kolonialvillen tummeln sich an jeder Ecke Musiker. Manchmal ganze Bands mit Saxophon, Trompete und Drums. Nur 10 Autominuten entfernt von French Quarter ist der Lower Ninth Ward, einer der ärmsten Stadtteile von New Orleans. Hier wohnen überwiegend Afroamerikaner, die sich die teuren Mieten in der Innenstadt nicht leisten können. Wohnten, muss man sagen. Denn dieser 9. Stadtbezirk, der unter dem Meeresspiegel liegt, wurde von Hurricane Katrina gewissermaßen ausradiert. Bernal Cotlin steckt seinen Kopf aus der Tür. Der Afroamerikaner hat hier vor 15 Jahren einen Mini-Supermarkt eröffnet.
Als ich mein Haus nach Katrina wieder aufgebaut hatte, ist mir aufgefallen, dass wir keinen Supermarkt im Viertel hatten. Der nächste Laden war über 5 Meilen entfernt. Wer kein Auto hatte, musste weit zum Supermarkt laufen. Das ist Wahnsinn. Daher habe ich mich entschieden, etwas dagegen zu tun.
Vor der Tür wummert eine Boombox. Drinnen riecht es intensiv nach Frittierfett. Auf den Regalen Chipstüten, Ketchupflaschen, Sardinen aus der Dose, Zahnpasta, Toilettenpapier. Bernal verkauft alles außer Alkohol.
Oh, we do everything here. We cook here. This is the only place.
Wir machen alles hier. Wir kochen, der einzige Ort in diesem Viertel, wo man etwas essen kann. Man kann hier seine Haare schneiden lassen, Lebensmittel kaufen und Wäsche waschen. Und, vielleicht haben Sie die laute Musik beim Reinkommen bemerkt, man kann hier sogar tanzen. So ist es seit 2005, das einzige Geschäft.
Die meisten Menschen denken, allen Leuten in New Orleans geht es gut, aber das stimmt nicht, beklagt er.
Wir sind nur 10 Minuten von der Bourbon Street entfernt und es ist fast wie in einem Drittelweltland. Katrina ist hier immer noch lebendig. Gegenüber war mal ein Kino. Wir hatten Geschäfte, Banken, Restaurants, alles weg. Keiner ist zurückgekommen.
Tatsächlich sind die Menschen hier, ähnlich wie die auf den vorgelagerten Inseln im Mississippi-Delta, die Leidtragenden des Klimawandels und seinen Folgen. Weil das vorgelagerte Marschland immer kleiner wird, gibt es kaum noch Schutz vor Sturmflut. Hurricane Katrina hat 2005 einen Vorgeschmack darauf gegeben, was zukünftig noch passieren könnte. Damals starben rund 1800 Menschen. Wochenlang gab es keinen Strom, nur Chaos, Zerstörung und Elend. Viele Bewohner sind bis heute traumatisiert, wie zum Beispiel Kevin, der mit seiner Freundin vor Bernals Shop in der Sonne sitzt und raucht.
I went through Katrina.
Ich habe Katrina überstanden. Ich musste evakuiert werden und den Weg durch das Wasser finden. Ich habe meine Wertsachen in ein Planschbecken gepackt. Das habe ich dann durch das Wasser geschoben, bis ich auf der Autobahn war und von dort im Hubschrauber.
Um nicht nur die Sicherheit der Menschen an den Küsten von Louisiana zu gewährleisten, sondern auch die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt in den Sümpfen zu erhalten, arbeiten Umweltschützer und Wissenschaftler seit Jahrzehnten an Lösungen. Einer von ihnen ist Architekt und Flussexperte Iñaki Aldai. Er forscht und lehrt an der Tulane University in New Orleans. An diesem Sonntagnachmittag sitzt der Schlanke mit 50er auf der beschaulichen Veranda seines Hauses im Garden District in New Orleans. Das Problem ist, sagt der Spanier nachdenklich, dass der Mensch versucht, mit Deichen und Pumpen die Wassermassen zu beherrschen.
Suddenly, the swamps and the marshes can become dry. We don't have problems of flood anymore. We pump the water that is falling from the sky.
Wir lösen das Problem der Überflutung, weil wir das Wasser einfach herauspumpen. Aber weil wir so viel pumpen, dringt das Wasser nicht mehr in den Sumpf ein. Und das Terrain ändert sich. Das Marschland trocknet aus, Hohlräume entstehen und wir beginnen zu sinken.
And then cavities appear and then we begin to sink.
Eine Lösung ist, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben und die natürlichen Überflutungszyklen wiederherzustellen. Straßen zum Beispiel so zu bauen, dass das Wasser bei Überspülung versickert. Häuser auf Stützen zu bauen, sodass das Hochwasser einfach unter ihnen durchfließt, schlägt der Architekt vor.
Wir müssen verstehen, wie wir mit Wasser leben. Wir müssen aufhören zu denken, dass wir immer in Trockenheit leben. Lasst uns doch die Parks und Straßen überfluten. Sie müssen nur so gestaltet werden, dass bei Flut kein Schaden entsteht. Nach der Flut wird die Natur blühen.
Because that's what nature does.
Die Umweltschützerin Cynthia Sathu ist der gleichen Meinung. Die Flusslandschaft muss außerdem renaturiert werden, fordert sie. Die lokale Regierung des Bundesstaats Louisiana hat gemeinsam mit Umweltorganisationen und Universitäten bereits zwei solcher Renaturierungsprojekte ins Leben gerufen. 2005 wurde die Coastal Protection and Restoration Authority, die Behörde für Küstenschutz und Wiederherstellung, gegründet, die den Hochwasser- und Feuchtgebieteschutz koordiniert. Wenn wir nicht handeln, ist die Stadt New Orleans in ein paar Jahrzehnten eine Insel, sagt Cynthia Sarthou. Wir sind in der Pflicht, schließlich produzieren wir die Treibhausgase, die die Meeresspiegel steigen und die extremen Stürme entstehen lassen.
We are essentially producing the product and the greenhouse gases that are sinking us, right? That are causing sea level rise, that are increasing storms.
Was die Zukunft angeht, ist die Naturschützerin vorsichtig optimistisch. Eine vollständige Rettung des Deltas wird es nicht geben. Die zukünftigen Veränderungen, sagt sie, müsse man so gestalten, dass sie für Natur und Mensch erträglich sind. Dabei zählt sie auf die neue US-Regierung.
And so there needs to be some consistency and we are hopeful that the Biden administration's focus.
Wir hoffen, dass die Biden-Regierung eine konsequente Klimapolitik gewährleistet. Wir müssen einen Übergang hinbekommen. Menschen aus Gemeinden, die umgesiedelt werden, müssen umgelernt werden. Sie brauchen neue Arbeitsplätze und einen Wirtschaftsmotor.
They need economic engines.
Zurück zum waghalsigen Flug in der Cessna über das Mississippi-Delta. Die alte Propellermaschine hat durchgehalten. Nach knapp 2 Stunden Flug setzt sie mit einem Rums auf der holprigen Landepiste auf. Für Pilot Lyle Panepinto war dies ein Flug wie jeder andere. Er nimmt den Kopfhörer ab, löst den Anschnallgurt und klettert aus dem Mini-Flugzeug. Dass das Land unter ihm peu à peu verschwindet, scheint den etwas schrulligen Südstaatler nicht besonders zu belasten.
Ich glaube, die meisten Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, lieben das Leben hier. Sie leben von der Meeresfrüchteindustrie. Sie werden für immer hier sein.
Die Menschen im Mississippi-Delta sind gezwungen, sich den Veränderungen ihres Lebensraums anzupassen. Viele hoffen, dass das Überleben in den Siedlungen des Deltas zumindest noch für die nächsten 50 bis 100 Jahre gesichert ist. Was danach passiert, will sich hier niemand ausmalen.
Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? There's one thing more. I missed it when I kept her, more than I missed New Orleans.